Wir haben den roten Faden schon erwähnt, die Geschichte von dem jungen Mann und dem Mord. Aber es ist sehr viel Zierat in dem Song, der eigentlich keine logische Funktion hat. Galileo, der nun wirklich überhaupt keinen Sinn macht eigentlich, aber verdammt gut klingt. Und das war wohl auch der ausschlaggebende Punkt, dieses Wort zu verwenden.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1975.
Mit den beiden Musikverrückten. Guten Tag, Lutz Stolberg ist da, unser Musikexperte, und ich bin Carsten Richter. Wir wollen zusammen 1001 Musikgeschichten erzählen und sind heute in einem wunderbaren Jahr. Ganz tolles Jahr für die Rockmusik. Es haben uns auch schon etliche Hörermeldungen erreicht, dass wir doch mal bitte dieses Jahr thematisieren wollen. Ja, der André aus Dresden hat uns zum Beispiel über die RSA Radio App geschrieben: Ich bin großer Classic-Rock-Fan und freue mich wie verrückt, wenn ihr endlich mal über dieses wunderbare Jahr der Rockmusik sprecht. Lieber André, machen wir gerne. 1975, was ist passiert? Queen bringt ihren Klassiker Bohemian Rhapsody raus. Bruce Springsteen feiert seinen kommerziellen Durchbruch. Led Zeppelin veröffentlichen ihr vielleicht bestes Album. Und Pink Floyd stehen vor der großen Frage: Was bitte machen wir nach so einem Mega-Erfolg wie Dark Side of the Moon jetzt für ein Album? Ja, was kommt danach? Und es ist ihnen natürlich was Geniales eingefallen. Das alles ist Thema in der heutigen Folge. Dazu natürlich auch die erfolgreichsten Songs 1975. Unsere Plattengeheimtipps dürfen wir auch nicht vergessen. Und zu Beginn, wie immer, Lutz mit dem historischen Überblick.
Tja, 1975, schauen wir mal zunächst ins Kino, in die DDR. Der vorerst letzte DEFA-Indianerfilm läuft an mit Gojko Mitic in der Hauptrolle. Blutsbrüder, die zweite männliche Hauptrolle. Und das ist eine kleine Sensation. Also den Blutsbruder von Gojko spielt Dean Reed. Ja, dann schauen wir in die Politik. Die Kfz-Schlussakte von Helsinki macht Schlagzeilen in aller Welt. Also die Konferenz für Zusammenarbeit, für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Nahezu alle Staaten sind daran beteiligt. Man kommt also zusammen in den Dialog und seine Präambel unter anderem für menschliche Grundrechte. Und diese Akte ermöglicht also auch DDR-Bürgern offiziell Ausreiseanträge für Ausreisen in den Westen zu stellen. Das war bisher nicht möglich, aber aufgrund dieser Schlussakte ist das dann nun möglich. Auch wenn sich dadurch viele gesellschaftliche Schikanen ergeben für die Ausreisenden und sie nicht genau wissen, wann sie raus können. Es kann Jahre dauern, Monate oder auch nur Wochen oder Tage, aber sie haben zumindest ein Dokument, auf das sie sich berufen können, und das ist eben die Kfz-Schlussakte.
Wir schauen uns mal die erfolgreichsten Songs 1975 an. Auf Platz 3 haben wir da einen Song, den kannte ich noch gar nicht. Kannte ich überhaupt nicht. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Es ist ein französischer Künstler. Alain Barrier mit Tutoinoir.
Tutoinoir, genau, so heißt das Werk, ja. Eine edle Schnulze, aber eine der bekanntesten Melodien der 70er Jahre überhaupt. Die deutsche Version, die kam damals von Adam and Eve, Tutoinoir. Du gehst fort, so hieß das Werk auf Deutsch. Schlagerschmalz.
Okay, auf Platz 2 haben wir 10cc, I'm Not in Love.
Ja, für mich ein grandioses Werk, einer der besten Songs aller Zeiten überhaupt, auch mit wahnsinnigem Produktionsaufwand, ähnlich wie bei Bohemian Rhapsody. Da wurden also die Bandmitglieder haben einen Chor eingesungen, also mehrere Töne, und den haben sie dann, glaube ich, 256 Mal übereinander gemischt, und da kam dann ein gigantischer Chor
das Ding, was
zustande,
man am Anfang
der
hört,
dieses
oder?
Am Anfang mittendrin und dann ganz am Ende, da wird es nochmal so richtig hochgedreht. Faszinierend aus heutiger Sicht, ja, und zu Recht belohnt mit einem ersten Platz. Kleine Geschichte am Rande, da kommt ja so eine Frauenstimme mittendrin vor, die flüstert die Worte: Be quiet, big boys don't cry, big boys don't cry, sei ruhig, große Jungs weinen nicht. Und das war die Studiosekretärin der Strawberry Recording Studios in der englischen Stadt Stockport. Der Komponist der Nummer, Eric Stewart, fand, die Dame hatte so eine fantastische Telefonstimme, und so wurde die gute Frau dann hereingebeten ins Studio und durfte dann diese Zeile einsprechen.
Auf Platz 1 der erfolgreichsten Singles 75 haben wir Country, Billy Swan, I Can Help.
Ja, und das ist überraschend. Der Song ging zwar ganz gut ins Ohr, klang aber doch irgendwie strange damals, vor allem, weil er am Ende immer wieder anfängt. Im Radio wurde allerdings die normale Single-Edit gespielt, und die also ist
Applaus im Studio endet.
Ja, Applaus im Studio, und dann geht's wieder los. Ja, Billy Swan, sollte man vielleicht wissen, stammt aus Memphis, Tennessee. Es geht die Sage, dass er mal zur Memphis Mafia gehörte und bei Elvis Presley Wachdienst geschoben haben soll, auf dessen Anwesen Graceland. Das ist nicht bewiesen, aber bewiesen ist, dass er irgendwas mit Elvis zu tun hatte und auf jeden Fall musikalisch von ihm beeinflusst wurde und dann ins Studio gegangen ist und selber Songs aufgenommen hat.
Ja, und Elvis hat den Song ja auch gecovert.
Ein weiser Entschluss.
Und jetzt kommen wir zu einem weiteren riesengroßen Hit des Jahres.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1975.
Queen, Bohemian Rhapsody, der Queen-Klassiker, kommt raus.
Ja, das kann man wohl sagen. Und zwar auf dem 4. Studioalbum, damals A Night at the Opera. Yeah. Also ein Abend in der Oper. Und es geht auch wirklich opernhaft zu. Und der Musikwissenschaftler Hartmut Flath hat dieses Werk mal genannt. Eine Liebeserklärung an die Oper des späten 19. Jahrhunderts, die mit Mitteln des 20. Jahrhunderts raffiniert inszeniert wird. Allein das Thema des Songs, nämlich über einen jungen Mann, der seiner Mutter einen Mord beichtet und sich dann von ihr verabschiedet. Das erinnert doch sehr an die dramatische Atmosphäre italienischer Opern.
Just killed a man. Ja. Schwingt mit. Der Songtitel Bohemian Rhapsody ist ja auch schon so ein bisschen eine Verneigung vor der klassischen Epoche. Bohem, die Künstler Bohem und Rhapsody ist ja so ein Vokal- oder Instrumentalwerk ohne eine feste musikalische Form, und das war ja auch zur damaligen Zeit, so 18. bis 19. Jahrhundert, schon sehr beliebt.
In der Romantik war es eine bevorzugte stilistische Ausdrucksweise.
Der Song selbst setzt sich ja zusammen aus teilweise total unterschiedlichen Parts.
Ja, da kommen wir eigentlich wieder zum Thema Progressive Rock. Yeah. Also eine relativ kurze, überschaubare Nummer mit sehr viel Tempowechsel und stetem Melodiewechsel. Und das macht ja genau auch den Zauber dieses Liedes aus. Als Queen damals beabsichtigten, den Song zu veröffentlichen, als Single herauszubringen, haben, glaube ich, die Plattenbosse die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, um Gottes Willen, das geht überhaupt nicht. Nehmt irgendwas Hitparadentaugliches. Wie so oft hatten die Künstler recht in dem Falle, und Bohemian Rhapsody wurde wirklich ein gigantischer Erfolg und es wurde eigentlich das Markenzeichen von Queen, dieser Song, und sie haben ihn bis zuletzt auch bei ihren Live-Konzerten immer wieder präsentiert.
Ist ja größtenteils auf dem Mist von Freddie Mercury gewachsen, oder?
Auf jeden Fall, ja, genau. Wir haben den roten Faden schon erwähnt, die Geschichte von dem jungen Mann und dem Mord. Aber es ist sehr viel Zierat in dem Song, der eigentlich keine logische Funktion hat. Da tauchen Wörter auf wie zum Beispiel Bismillah. Das stammt aus dem Arabischen und heißt im Namen Allahs. Viele Verse des Koran beginnen damit. Dann haben wir Figaro, wiederum eine Anspielung auf die Oper, eine Figur aus der Oper, gibt in die Mozart-Oper. Dann Fandango, das ist ein spanischer Tanz. Und dann haben wir noch Galileo, der nun wirklich überhaupt keinen Sinn macht eigentlich, aber verdammt gut klingt. Und das war wohl auch der ausschlaggebende Punkt, dieses Wort zu verwenden. Galileo kennen wir alle, italienischer Naturwissenschaftler.
Ja, oder Scaramucci, das ist eine Figur aus dem italienischen Volkstheater, so ein bisschen wie der Hans Wurst, also so eine kecke Figur, die dann zum Schluss ein paar drüber kriegt und gemaßregelt wird.
Ja. Aufwendig war übrigens nicht nur der Song, sondern auch das Video dazu, was so ein bisschen die Legende streute, dies sei das erste Video in der Geschichte der Rockmusik gewesen. Das ist Quatsch, mit Verlaub. Also Videos gab es schon in den 60er Jahren. Die Beatles haben schon welche gedreht. David Bowie hat ein Video gedreht für Space Oddity. Damals hieß das eben halt noch Promotion-Film. Ganz brav die Bezeichnung. Das ist so nicht richtig. Aber es könnte sein, dass es das bis dahin aufwendig nächste Pop- oder Rock-Video gewesen ist, das ist gut möglich.
Ja, vor allem die Anfangssequenz. Die vier Jungs stehen dort aufgereiht, die Gesichter bloß von unten angeleuchtet, sodass ganz merkwürdige Schatten geworfen werden. Das ist ja schon mit eins der ikonischsten Gruppenbilder der Rock- und Popmusik. Aber mal zurück zur Produktion. Riesenaufwand gewesen, wir hatten es schon erwähnt. Ich glaube, 5 Studios wurden genutzt. Und über 180 Overdubs, also die hatten ja die Grundaufnahmen und dann nochmal die zusätzlichen Takes, 180 Stück müssen das gewesen sein. Allein an dem Galileo-Part wurde, glaube ich, 3 Wochen gefeilt.
Man sollte noch den positiven Einfluss der BBC erwähnen, die den Song populär gemacht hat. Da gab es also einen beliebten Radiomoderator namens Kenny Everett, persönlicher Freund der Beatles in den 60ern. Er hat damals schon immer die neuesten Beatles-Songs gespielt.
Ein schriller Vogel war das, ja.
Ja, genau. Ist sehr früh gestorben an AIDS in den 80er Jahren schon. Lebt also nicht mehr. Und er hat Bohemian Rhapsody in seinen Sendungen rauf und runter gespielt. Und auf diese Weise ist der Song dann auch einer breiten Masse bekannt geworden.
Und ich glaube, EMI Records wollten das Ding gar nicht erst rausbringen. Erst nachdem er das an dem Wochenende gespielt hat und das so gefeiert wurde, haben sie gesagt, okay Jungs, wir geben nach. Und das ist ja dann auch ein riesengroßer Erfolg geworden. Erste Nummer 1 Hit der Band. Und wenn wir gerade bei den ersten großen Hits sind, dann müssen wir natürlich auch über einen Mann aus New Jersey sprechen.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1975.
Damals feiert Bruce Springsteen, ein ganz junger Bruce Springsteen, seinen Durchbruch mit Born to Run.
Ja, ein bemerkenswertes Album, nicht sein erstes, aber eben halt ein ganz frühes, das wirklich den internationalen Durchbruch brachte und auch live überzeugte. Es gibt das berühmte Zitat von John Landau, später Manager von Springsteen und Musikjournalist zuerst, der ein Live-Konzert von Springsteen gesehen hatte und euphorisch hinterher ausrief und schrieb, ich habe die Zukunft des Rock'n'Roll gesehen, sie heißt Bruce Springsteen.
Er hatte ja schon ein bisschen zu knaubeln damals in der Zeit, also er hatte zwei Alben rausgebracht, die auch gute Kritiken bekommen haben, aber der große Erfolg blieb eigentlich aus und deswegen stand Springsteen unter Erfolgsdruck. Er hat ja dann im Studio sehr experimentiert bei Born to Run.
Ja, und das Ergebnis war eine enorme Dichte an Instrumenten und Effekten und laut Springsteen sollte das so klingen, als ob Roy Orbison die Songs von Bob Dylan singt, produziert von Phil Spector. Und da sind wir also beim Wall of Sound. Ja. Das ist ein Stil, den Phil Spector in den 60ern kreiert hat, wo er ganze Orchester und Chöre ins Studio zitiert hat und wahnsinnig viele Klänge aufeinander geschichtet hat. Damals zu einer großen Mauer von Tönen und Klängen, also der Wall of Sound, eben halt deutsch übersetzt. Dafür stehen also die Produktionen von Phil Spector aus den 60ern. Zum Beispiel die Righteous Brothers mit You've Lost That Loving Feeling ist so eine typische Wall of Sound Produktion.
Man muss sich bloß mal den Titeltrack anhören, Born to Run. Da kriegt man erstmal mit, wie viel da eigentlich passiert. Da hörst du nicht bloß eine Rockband, da hörst du auch noch Tambourin, Glockenspiel, Orgel, Streicher, Blasinstrumente. Also da passiert eine ganze Menge. Und eigentlich hatten die sogar noch mehr geplant. Es gibt irgendwo eine Dokumentation über die Entstehung des Albums, hatte ich mal gesehen. Und da hatten sie so ein paar alternative Takes vorgestellt. Da gab es noch einen Frauenchor und ganz viel Pomp. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass es letzten Endes bei der finalen Version geblieben ist. Das wäre dann nämlich ein kleines bisschen zu viel gewesen. Also großer Produktionsaufwand, der dann letzten Endes aber auch für sich gesprochen hat. Also erfolgreiche Platte.
Zum Inhalt sei vielleicht noch angemerkt, im Gegensatz zu den Platten davor gibt's weniger Querverweise zu Springsteens Heimat New Jersey. Yeah. Es geht eher so um die Flucht aus dem frustrierenden Kleinstadtalltag. Und Springsteen hat wörtlich dazu gesagt, Born to Run hat die Stimmung eines endlosen Sommerabends. Die ganze Platte hat diese Atmosphäre. Es könnte sich alles an einem einzigen Abend ereignen und all diesen unterschiedlichen Orten, all diese verschiedenen Geschichten an einem einzigen langen Sommerabend.
Okay, also ja, kann ich nachvollziehen. Es geht ja los mit Thunder Road, wo es darum geht, dass ein junger Kerl versucht, seine Freundin zu überreden, mit ihm durchzubrennen. Und zum Schluss des Albums hat man das Gefühl, da kommt eher ein bisschen Ernüchterung rein, ja, nicht so eine Aufbruchsstimmung. Also ja, würde ich auch so unterschreiben. Wie gesagt, Born to Run war ein riesengroßer Erfolg damals, 1975. Und das übrigens nicht nur aufgrund der Qualität, sondern auch aufgrund des Marketings. Columbia Records hatten damals eine $250.000 reingesteckt. Das ist schon ordentlich.
Das ist wie gesagt, damals Verhältnis verdammt viel.
Springsteen war auf einmal ein Superstar. Es gibt eine schöne Aufnahme. Ich glaube, ein Jahr später oder sogar zwei Jahre später, ich bin mir nicht sicher, in London im Hammersmith Odeon. Ist erst vor ein paar Jahren rausgekommen, Bruce Springsteen und die E Street Band live, wo auch ein Großteil von Born to Run gespielt wird. Und das ist echt eine richtig geile Aufnahme. Also da hörst du erstmal, was für eine geniale Liveband er auch hatte, beziehungsweise immer noch hat. Also sind ja noch viele Mitglieder nach wie vor aktiv in der E Street Band. Ja. Ist eine schöne Platte. Live at Hammersmith Odeon, glaube ich.
Wenn wir darüber reden, sollten wir vielleicht korrekterweise auch noch die Coverversion erwähnen. Es gibt eine von Frankie Goes to Hollywood von ihrem ersten Album Welcome to the Pleasure Dome 1984. Yeah. Da haben sie also auch Born to Run gecovert. Auch eine sehr rockige Version.
Ja, die fand ich dann teilweise aber ein bisschen zu überproduziert. Da kann ich mich nicht so mit anfangen.
Wie alle Songs eigentlich von Frankie Goes to Hollywood hat Trevor Horn wieder ganze Arbeit geleistet, der Produzent.
Okay, Lutz, so viel zu Springsteen und Born to Run. Wir dürfen eine weitere große Platte nicht vergessen, die vielleicht beste Platte von Led Zeppelin.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1975.
Physical Graffiti ist damals rausgekommen.
Ja, genau. Das sechste Studioalbum von Led Zeppelin und das erste Doppelalbum der Band überhaupt. Erscheinungstag war der 24. Februar 1975. 8 neue Songs sind darauf und das Ganze eine Songsammlung. Also die Band ist nicht ins Studio gegangen und hat gesagt, jetzt nehmen wir mal ein geniales Doppelalbum auf, sondern es ist eine Sammlung von Songs, die schon seit 1970 ungefähr herumlagen und die haben sie dann auf dieses Album gebracht.
Also letzten Endes ein Mix aus altem Material, was nie veröffentlicht wurde, und 8, 9 Stücken. Und das hört man auch ziemlich gut, weil das Album hat wie kaum eine Led Zeppelin-Platte eine unglaubliche stilistische Bandbreite. Also du hast alles von diesem typischen Led Zeppelin Blues-Rock über Hard-Rock bis
Folk ist mit drin.
Und sogar ein paar Progressive-Stücke.
Ja.
Also vor allem die neuen Songs, dafür hatten sie sich ja in ein Landhaus zurückgezogen, wie damals viele andere Bands auch.
Ja genau, in Hatley war das wohl im Süden von England. Da haben sie die Platte ertüftelt und auch aufgenommen. Wenn wir über Stilistiken sprechen, dann müssen wir auch über die Single-Auskopplung sprechen. Das war Trampled Underfoot. Yeah. Ursprünglich ein Soul-Song, der auf Anraten von John Bonham, dem Schlagzeuger, dann wesentlich funkiger wurde. Der Beat und das E-Piano, das erinnert so ein bisschen an Stevie Wonder Superstition. Led Zeppelin war vielleicht mit Ausnahme von Whole Lotta Love 1970 keine Single-Band und Trampled Underfoot, ich habe die genauen Platzierungen nicht im Kopf, lief aber zumindest in Deutschland nicht gut, kann mich erinnern, damals hörten wir alle noch das Schlagerderby immer montags im Deutschlandfunk mit Karl Ludwig Wolf, genannt Carlo, der Moderator, und der hat damals Trampled Underfoot neu vorgestellt und die Single konnte sich dann in der nächsten Woche nicht platzieren im Schlagerderby, also in der Hitparade, ist also durchgefallen.
Ja, kann ich auch nachvollziehen, weil Led Zeppelin Songs sind nun mal ein bisschen anspruchsvoller, experimenteller, haben auch oft Überlänge. Also das ist nicht wirklich was für die Radiocharts. Vor allem nicht damals in der BRD. Da waren ja Schlager ständig auf Platz 1. Das war schon noch eine bisschen andere Zeit. Aber zurück zu Physical Graffiti. Kashmir ist ja noch so eine bekannte Nummer daraus.
Ja, genau. Vielleicht einer der markantesten Songs von Led Zeppelin überhaupt. Und der funktioniert übrigens noch immer ausgezeichnet, weil er wirklich so einen durchgehenden Rhythmus hat. Da kann man so richtig abhotten dazu. Ja, ein Titel, den Robert Plant während eines Marokko-Urlaubs geschrieben hat. Es ist so eine spirituelle Reise nach Indien. Yeah. Es geht um die Einheit von Text und Musik in diesem Fall.
Okay.
Und da hat Jimmy Page doch ein sehr merkwürdiges Gitarrentuning, das so ein bisschen für die nötige Orientstimmung sorgt.
Es ist meiner Meinung nach eine unwiderstehliche Mischung. Harte Rockgitarren und dazu wuchtige Streicher. Das hatten damals auch T-Rex gemacht. Children of the Revolution zum Beispiel, ein paar Jahre zuvor, glaube ich. Vielleicht war es auch 75, ich weiß nicht genau. Aber Led Zeppelin kriegen es noch ein Stück weit besser hin, weil sie hatten John Bonham am Schlagzeug. Und ohne John Bonham ging eigentlich überhaupt nichts. Es ist schon echt wichtig, was John Bonham für einen Rhythmus spielt, weil Led Zeppelin ist nun mal eine sehr rhythmische Band und er hatte sowieso während der Aufnahmen des Albums eine wesentliche Rolle gespielt. Der wird ja immer so ein bisschen dargestellt als, naja, der typische Schlagzeuger, also trinkfest und schlichtes Gemüt, aber ein Idiot war das überhaupt nicht. Der hat sich gerade bei Physical Graffiti sehr eingebracht, wird auch oft in Credits erwähnt, weil er... Es gibt teilweise sehr komplexe Rhythmuswechsel, komplexe Arrangements und die stammen größtenteils von John Bonham. Es war ein großer Musiker, ohne Frage. Vielleicht mal noch ein Wort zum Cover von Physical Graffiti.
Ja, das Cover, das ist ganz interessant. Das zeigt ein tatsächlich existierendes Gebäude in Manhattan. Und durch Verschieben der Innenhülle, das ist also oft auf der Vinylausgabe ist das möglich, da sieht man dann verschiedene Personen, wie zum Beispiel Buzz Aldrin, den Apollo-Astronauten, Lee Harvey Oswald, den Kennedy-Attentäter oder eben halt auch Papst Leo den 13. Interessante Geschichte.
Da kommt so ein kleines bisschen Sgt. Pepper durch, ne, mit den ganzen Figuren aus der Popkultur. Übrigens, interessant, hast du gewusst, auf den Stufen vor dem Gebäude, da sitzt eine Person ganz links auf den Stufen. Weißt du, wer das ist?
Nee.
Roy Harper.
Ach,
und den kennen
der
wir,
Sänger, ja, der Folksänger.
Den kennen wir zum Beispiel auch von?
Pink Floyd, Have a Cigar hat er gesungen auf Wish You Were Here.
Und da sind wir doch gleich beim richtigen Thema.
Was für eine Überleitung.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1975.
Wir sind solche Musiknerds, oder? Unglaublich. Ja, Roy Harper hat einen Gastbeitrag geliefert auf einer legendären Platte von Pink Floyd, Wish You Were Here. Was macht man, wenn man so ein Erfolgsalbum wie Dark Side of the Moon abgeliefert hat? Das war 1973, riesengroßer Durchbruch für Pink Floyd gewesen. Aber was macht man danach? Was kommt danach für eine Platte?
Ja, die Band war ziemlich ratlos, aber irgendwas musste ja her. Und so hat man sich dann entschlossen, die eigene Bandgeschichte zu thematisieren auf diesem Album. Mit Schwerpunkt von Syd Barrett, der tragischen Person, die Pink Floyd mitbegründet hatte, sich zunächst als Songschreiber etablierte und dann wegen zu viel LSD und wohl auch wegen psychischer Labilität dann ausgeschieden ist. Syd Barrett wurde 1968 durch David Gilmour ersetzt. Er ist nicht ganz freiwillig gegangen, aber es war letztendlich, glaube ich, besser für ihn.
Es geht um Abwesenheit auf der Platte. Wish You Were Here, der Titel sagt es ja auch schon. Abwesenheit von Syd Barrett, Abwesenheit teilweise aber auch von der Band selbst, die immer wieder meinten, eigentlich hatten wir damals das Gefühl, wir sind gar nicht richtig da. Also dieses klassische ausgebrannte Rockstar-Syndrom. Aber trotz allem haben sie eine wunderbare Platte abgeliefert mit Wish You Were Here, vor allem natürlich durch Shine On Your Crazy Diamond.
Ja, das ist das zentrale Thema auf der Platte. Eine Rock-Suite mit verschiedenen Teilen, also mehrteilig abgefasst auf der ersten Seite der LP, also der Vinyl-Ausgabe, und dann auf der zweiten Seite geht's dann auch weiter. Damit sehr viel Instrumentaltitel und ja, das ist damals zum Teil kritisiert worden. Also ich kann mich erinnern, in der DDR-Jugendzeitschrift Neues Leben wurde das damals kritisiert, dass also Pink Floyd anscheinend, dass ihnen der Sinn für die Texte ausgegangen ist und eben halt hier noch instrumental, nur noch Instrumentalmaterial geliefert wird.
Während der Aufnahmen zu Wish You Were Here ist ja was ganz Absurdes passiert. Auf einmal stand Syd Barrett, ihr langjähriger Songschreiber, ihr langjähriger Bandleader, den sie jahrelang nicht gesehen hatten, auf einmal stand er im Studio.
Genau, aufgenommen wurde in den Londoner Abbey Road Studios und eines Tages stand dann ein kahlköpfiger, dicklicher Mann dort im Studio rum und das war Syd Barrett. Sie haben ihn zunächst nicht erkannt, seine ehemaligen Bandkollegen. Und Syd Barrett hat wohl einen sehr wunderlichen Eindruck damals auch gemacht. Der Mann war krank, schlicht und einfach. Und er soll dann so geistreiche Anmerkungen geliefert haben, wie als dann das Band zurückgespult wurde und sich Pink Floyd eine Aufnahme zum zweiten oder dritten Mal anhörten, hat er sich dann wohl gewundert, warum hört ihr euch das denn dauernd an? Ihr habt's doch schon gehört und ihr müsstet das doch nur eigentlich kennen.
Ich glaube, Gitarrist David Gilmour und Bassist Roger Waters sind dann auch in Tränen ausgebrochen, nachdem er das Studio verlassen hat. Das ist
tatsächlich,
hat sicherlich das alles sehr geprägt, die ganze.
So kommt auch die melancholische Grundstimmung des Albums.
Ist schon so mit die melancholischste Platte von Pink Floyd, aber echt ein großes Ding. Also vor allem Wish You Were Here ist ja auch ein schöner Song, schöne Folkballade oder wir hatten es ja schon erwähnt, Have a Cigar, Abrichtung mit dem Musikbusiness.
Ja, genauso wie Welcome to the Machine. Also mit der Maschine, da ist natürlich auch das Musikgeschäft gemeint.
Da ging es dann los, da wurden sie dann richtig schön zynisch, also vor allem die Texte von Roger Waters.
In Have a Cigar haben sie dann auch diesen Vorfall aus ihrer Frühzeit verarbeitet, wo die Band irgendwelchen Plattenmanagern gegenüber saß und die dann nach dem Bandnamen fragten, Pink Floyd, und da hat dann irgendeiner von den Herrschaften gefragt, und wer von euch ist Pink?
By the way, which one's Pink?
Ja. 1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1975.
So, Leute, jetzt wird's schwierig. 75 sind zu viele gute Platten rausgekommen. Ich habe ja die Liste. Es ist zu viel. Was hast du für Plattentipps?
Also mein Geheimtipp, das ist eine der schönsten Platten von Kraftwerk überhaupt, Radioaktivität. Ein wunderbares Album, das leider keine großen Platzierungen damals erreichte in den Albumcharts, sondern immer noch ein bisschen im Schatten des Erfolges von Autobahn stand, diesem internationalen Kracher, den Kraftwerk damals geliefert hatten. Radioaktivität, die Idee ist einfach auch genial, die Duplizität des Wortes, also da geht es zum einen um Radio und es geht um Radioaktivität, die für dich und mich im All entsteht, wie es im Titelsong heißt, um Kernkraftwerke, und es ist ein waschechtes Konzeptalbum, Die Songs werden zum Teil auch verbunden durch gefakte Radiotöne. Unter anderem werden da Nachrichten des Westdeutschen Rundfunks persifliert. Und Florian Schneider, der vor kurzem gestorben ist, der spricht dann da eine Meldung, dass in der Bundesrepublik 13 neue Kernkraftwerke gebaut werden soll. Das ist alles also richtig so im Stile einer Nachrichtensendung abgehalten. Und das als Verbindungselement zwischen den einzelnen Songs, das ist schon genial.
Ja, wie gesagt, mir fällt es unglaublich schwer, eine Platte auszuwählen, weil es ist richtig viel gutes Zeug rausgekommen. 1975, Bob Dylan, Blood on the Tracks zum Beispiel, ne? Ja, größtenteils akustische Platte, wo er seine gescheiterte Ehe verarbeitet. Simple Twist of Fate ist wahrscheinlich der bekannteste Song daraus. Aber ich würde auch allen sehr Heart ans Herz legen. Amerikanische Rockband um die beiden Schwestern Nancy und Ann Wilson. Man kennt vielleicht den Song Barracuda, ist wahrscheinlich ihre bekannteste Nummer. Die ist dann zwei Jahre später rausgekommen. 1975 war es das Album Dreamboat Annie. Ein ganz interessanter Stilmix aus Folk, Bluesrock und Hardrock. Die Ann Wilson ist eine ganz begnadete Sängerin. Also bekannteste Stück der Platte ist wahrscheinlich Crazy on You. Ja, let me go crazy on you. Das ist ja kein Kommentar zu meinem Gesang, aber vielleicht habt ihr das ein kleines bisschen im Ohr. Ist jedenfalls ganz klug komponierte Musik. Heart mit Dreamboat Annie. Unbedingt mal reinhören. Und damit sind wir durch. Lieber Lutz, hat Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Das war das Jahr 1975, 1001 Musikgeschichten. Kritik, Anregungen, Hinweise, Input in jeglicher Form gerne an uns auf rsa-sachsen.de oder noch einfacher über die kostenlose rsa-Radio-App. Da gibt's ja alle Folgen von unserem Podcast und auch so einen kleinen Button, könnt ihr mal draufklicken und uns eine Nachricht zukommen lassen. Vielen Dank schon mal dafür und vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge 1001 Musikgeschichten. Bleibt schön gesund. Wir hören uns. Ciao.